Schönen guten Morgen. Es ist so schön, euch alle wiederzusehen. Nach 6 Wochen wieder hier zu Hause zu sein, ist dann auch echt schön. Genau, ich bin ein bisschen aufgeregt, deswegen habt Nachsicht mit mir, wenn ich zwischendurch mal ein bisschen rumhampel oder so. Das macht die Aufregung. Genau. Und zwar, wie Christel schon angekündigt hat, habe ich auf dem Herzen mit euch über das Thema Berufung zu sprechen. Einfach, weil es auch ein Thema ist, was mich die letzten Monate selbst sehr beschäftigt und in dessen Prozess ich gerade selbst bin. Deswegen möchte ich dir ganz persönlich heute zusprechen, du hast eine Berufung. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was gerade in dir vorgeht, wenn du hörst, dass wir heute über Berufung sprechen. Vielleicht ist in dir gerade so ein Yes, das ist voll mein Thema, ich bin gespannt, was jetzt kommt, ich bin in dem Prozess. Vielleicht denkst du aber auch gerade, dafür bin ich schon zu alt, ich bin doch schon in Rente, für mich ist das Thema gelutscht. Vielleicht denkst du aber auch, ich sehe da gar keine Berufung in meinem Leben, ich glaube, ich habe gar keine. Oder vielleicht denkst du, ich weiß, dass ich eine hatte, habe aber echt viel Mist gebaut in meinem Leben und ich bin mir nicht sicher, ob Gott diese Berufung immer noch auf mein Leben gelegt hat. Und letztendlich, egal, ob du dich in einer dieser Aussagen wiederfindest, möchte ich dir einfach sagen, Gott hat definitiv eine Berufung für dich. Eine Stelle, die mich selbst immer wieder ermutigt hat, ist in Esther 4,14. Wo Mordechai zu Esther sagt, und wer weiß, ob du nicht gerade wegen einer Zeit wie dieser zum Königtum gekommen bist. Und ich formuliere das mal ein bisschen um und möchte dir sagen, und wer weiß, ob Gott dich nicht gerade wegen einer Zeit wie dieser genau dort hingestellt hat, wo du heute bist oder wo du gerade bist. Ihr seht hier Diamanten. Oben noch recht unbearbeitete Diamanten. Ehrlich gesagt, die Rohdiamanten sehen nicht so schön aus. Aber dazwischen, zwischen den Rohdiamanten, seht ihr fertige Diamanten, die glänzen in ihrer vollen Schönheit. Ich werde jetzt gleich viel über Schleifprozesse sprechen. Und ich glaube, die Schleifprozesse, die Gott mit uns während unseres Lebens geht, sind wie diese Diamanten. Am Anfang sind wir wie rohe Diamanten, die eigentlich noch gar nicht richtig fertig sind. Aber Gott gebraucht vieles in unserem Leben, um an uns zu arbeiten, an unserem Herzen, an unserem Charakter, um uns vorzubereiten für das, wofür er uns geschaffen hat und um unsere volle Potenzial und Schönheit hervorzubringen. Und, was aber auch gut ist, bei jedem von uns werden die Schleifprozesse unterschiedlich aussehen und unterschiedlich lang dauern. Wir sehen ganz oft in der Bibel verschiedene Personen, wo es echt lang gedauert hat. Wenn wir mal an Mose denken, er war 40 Jahre alt, er ist beim Pharao aufgewachsen, in der Königsfamilie, war eigentlich ursprünglich ein gebürtiger Jude und hatte das Gefühl, als er 40 war, eigentlich muss ich ein langsamer Anfang für mein eigenes Volk einzutreten, die nämlich als Sklaven in Ägypten waren. Und er hat es erstmal auf eigene Faust versucht, ist damit ziemlich auf die Nase gefallen und musste dann Ägypten verlassen, weil er einen Ägypter umgebracht hatte. Da war er 40. 40 weitere Jahre war er in Midian, glaube ich, hieß das Land, wohin er geflohen war und brauchte 40 Jahre, bis er vorbereitet war von Gott in diesem Land, bis Gott ihn dann berufen hat und gesagt hat, hey, und wir versuchen das jetzt nochmal, aber auf meine Art und Weise. Und da möchte ich einfach gerade ein bisschen was auch von mir erzählen. Bei mir ist es so, einige wissen, dass ich mich gerade in dem Prozess befinde, vorbereitet zu werden, um nach Zentralasien nächstes Jahr zu ziehen, um dort einfach im vollzeitlichen Dienst zu dienen. Ich habe diesen Ruf, dass ich Gott in den Nationen dienen soll, bereits mit 12 Jahren empfangen. Mit 12 habe ich mich bekehrt und ab diesem Moment kam eine übernatürliche Liebe für die Völker und Nationen dieser Welt in meinem Herzen. Und ich wusste, es ist nicht von mir, sondern es ist der Herzschlag Gottes für die Nation. Und ich wusste, dass Gott mich ruft, in die Nation zu gehen. Heute bin ich 33 Jahre alt. Also jeder, der rechnen kann, sieht, dass es 21 Jahre her ist. Und um ehrlich zu sein, die vergangenen 21 Jahre war ich nicht immer nah bei Gott, selbst obwohl ich den Ruf schon empfangen hatte. Es gab Zeiten in meinem Leben, wo ich sehr fern von ihm war, wo ich viele Fehler gemacht habe, viel Sünde auf mich geladen habe und ein Leben gelebt habe, was Gott nicht geehrt hat. Vor ein paar Jahren war mein Leben eigentlich ein Trümmerhaufen, würde ich sagen. Und ich kann mich noch an den Abend erinnern. Sorry. Wo ich eigentlich auf meinem Boden in meinem Zimmer kniete und gebetet habe und den Scherbenhaufen meines Lebens vor mir gesehen habe. Und ich habe Gott gesagt, weißt du Gott, ich weiß, dass ich viele Jahre weit weg von dir war. Falls du mich immer noch willst, dann kannst du diesen Scherbenhaufen haben. Und ich gebe mich dir ganz wieder hin. Und ich bin mir nicht sicher, aber falls du die Berufung, die du mir mit 12 gegeben hast, falls sie immer noch da ist und du nicht aufgrund dessen, was ich getan habe, diese Berufung vor mein Leben genommen hast, dann mach, was du willst. Und Gott kam in diese Situation und hat mir einen Bibelvers gegeben, der mich mitten ins Herz getroffen hat. Ich werde ihn jetzt nicht vorlesen, weil er sehr lang ist und ich dazu mehr erzählen müsste, um zu verstehen, warum es für mich war. Aber Gott hat dort zu mir gesprochen. Und er hat mir ganz klar gesagt, Isabel, meine Vergebung und meine Gnade ist größer als dein Versagen. Und ich habe nicht die Berufung von deinem Leben genommen. Und das war der Schritt, wo es angefangen hat, wo ich auch gemerkt habe, dass ich auch durch all die Zeiten, wo ich Fehler gemacht habe, es waren Schleifungsprozesse. Ich bin nicht stolz drauf, ich habe viel draus gelernt, aber ich glaube, dass es notwendig war. Oder sagen wir so, Gott hat es trotzdem gebraucht. Er kann alles in unserem Leben gebrauchen, um uns zu formen, auch um uns bereit zu machen für das, wofür er uns geschaffen hat. Und es ermutigt mich total, das auch häufig in der Bibel zu lesen, zu wissen, dass das nicht nur bei mir so ist, sondern zum Beispiel schauen wir uns mal Petrus an. Er war ein bisschen stolz und vielleicht ein bisschen hochmütig. Er war einer von den 12 Jüngern von Jesus und er hat, bevor Jesus verhaftet wurde und so, zu ihm gesagt, Herr Jesus, egal was passiert, ich bin immer an deiner Seite und wir kämpfen zusammen und ich werde dich nie verleugnen. Leider hat das nicht ganz so gut geklappt. Als Jesus verhaftet wurde, hat Petrus ihn verleugnet, 3-mal. Ich frage mich manchmal, was es muss an Petrus vorgegangen sein und ich kann ihn gut verstehen, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich hätte gedacht, Jesus ist enttäuscht von mir, sehr. Ich wäre enttäuscht von mir selber, ehrlich gesagt auch. Als Jesus auferstanden ist und Zeit mit seinen Jüngern verbracht hat, gab es eine Situation, wo er zu Petrus gegangen ist und ihn 3-mal gefragt hat, Petrus, liebst du mich? Und ich habe mich auch oft gefragt, was ist da durch Petrus seinen Kopf gegangen? Ich glaube, ich hätte mich gefragt, was denkt Jesus gerade von mir? Warum fragt er mich das wieder und wieder? Aber ich glaube, dass es ein Heilungsprozess, ehrlich gesagt, auch war. Ein Prozess, wo Petrus in den Spiegel geschaut hat und gesehen hat, auch wo er versagt hat. Und dann kam eigentlich die Heilung für seine Seele, glaube ich, wo Jesus sagt, und auf dir werde ich meine Gemeinde bauen. Was für eine Gnade. Und ich glaube, dass in diesem Moment Petrus die Gnade Gottes und die Treue Gottes tiefer verstanden hat. Und dadurch sein Herz geschliffen wurde, sein Charakter geschliffen wurde. Und er Jesus auf eine andere, neue Dimension hat lieben gelernt. Weil es ihn auch gezeigt hat, dass Gott nicht auf sein Versagen sieht, sondern auf sein Herz. Deswegen möchte ich dich einfach auch ermutigen, falls es dir vielleicht ähnlich geht wie mir oder ging, dass vielleicht hast du viele Fehler gemacht, aber trotzdem hat Gott weiterhin eine Berufung für dich. Und Gottes Vergebung und Güte und Liebe zu dir ist größer als alles, was wir tun könnten. Was da ich damit nicht sagen will, lass uns jetzt Halligalli machen und sonst was für ein Leben führen, das meine ich nicht, sondern dass wenn du an diesen Punkt kommst und erkennst, dass das ohne Gott nicht gut war oder dass wie du gelebt hast, dann ist da immer Erbarmen und immer Vergebung für dich. und dann wird er auch Schritt für Schritt dich führen und dich auch in deine Berufung hineinbringen. Und nochmal, Gott hat eine Berufung für dich und er wird sie nicht von deinem Leben nehmen. Ich merke gerade, ich vergesse. Oh, das waren nochmal die Punkte, die ich gerade gesagt habe. genau. So, vielleicht gehört ihr aber ja auch zu den Leuten, die denken, okay, aber eigentlich weiß ich gar nicht, was meine Berufung ist. Was ist meine Aufgabe? Und manchmal ist es so, dass wenn wir das Wort Berufung hören, dann denken wir irgendwie direkt an pastoralen Dienst, an Missionsdienst, an irgendeinen Vollzeitdienst in der Gemeinde. Aber ich möchte euch ermutigen, lass einfach mal deine kleine Box vom Heiligen Geist sprengen. Weil nicht nur diese Arten von Dienste sind deine Berufung oder deine Aufgabe, wo Gott dich hingestellt hat. Und sie sind nicht mehr und nicht weniger wichtig als andere Berufungen. Es gibt so eine Vielfalt an Berufungen, die Gott für jeden Einzelnen oder auf uns verschiedene gelegt hat oder für uns vorbereitet hat, weil wir auch super unterschiedlich sind. Und wir müssen nicht in ein Muster reinpassen. Wir müssen nicht in eine Box reinpassen, weil der Heilige Geist ist größer als das. Ja, was ist meine Berufung? Ehrlich gesagt, ich kann dir die Antwort darauf nicht geben. Das kann nur einer und das ist Gott. Und er liebt es, mit uns in Kommunikation zu treten. Er liebt es, wenn wir zu ihm kommen und fragen, ja Jesus, was willst du denn jetzt mit meinem Leben eigentlich machen? Was ist meine Berufung? Was ist das, was du mit meinem Leben anfangen willst? Also möchte ich euch ermutigen, wenn ihr vor dieser Frage steht oder noch keine Antwort darauf habt, betet weiter, fragt weiter Gott und den Heiligen Geist, was ist es, was du mit meinem Leben anfangen möchtest? Und ich verspreche euch, er wird antworten. Was einem dabei helfen kann, ist auch einfach, sich mal selbst anzuschauen, sich selbst zu reflektieren und sich selbst mal Fragen zu stellen wie, okay, was macht mir Freude? Wofür schlägt mein Herz? Wo ist meine Leidenschaft? Auch, wo sind meine Stärken und Begabungen? Was sind meine Interessen, meine Hobbys? Was ist auch mein Beruf? Weil ich glaube, dass nichts davon ist ohne Zufall. Also Gott hat nicht Interessen und Stärken in dich reingelegt für nichts, dass du sie hast, sondern er hat sich was dabei gedacht. Und dann frag Gott einfach, wie möchtest du das gebrauchen für dein Königreich und um Menschen zu berühren? Frag dich auch selber, schau einfach mal auf dein Leben und frag dich, in welcher Lebensphase bin ich denn gerade? Weil ich glaube auch, dass wir in verschiedenen Lebensphasen verschiedene Aufträge und verschiedene kleine Berufungen vielleicht haben. Zum Beispiel, wenn du Kinder hast, ist jetzt in dieser Lebensphase deine Hauptberufung, sich um deine Kinder zu kümmern und sich ganz für sie hinzugeben, dich in sie zu investieren. Und das ist nicht weniger wichtig als ein Ewald, der vielleicht gerade in Zentralasien ist und 20 Gemeinden besucht, oder ein Tobi, der hier vorne predigt, oder ich, die gerade hier vorne steht. Es ist wichtig. Das, was du jetzt tust, ist wichtig in der Lebensphase, wo Gott dich hingestellt hat. Und das ist dann gerade deine Berufung. Und gerade auch, wenn es um Kindererziehung geht, möchte ich euch wirklich sagen, das ist eins der größten Privilegien, die man haben kann, weil ihr investiert in die nächste Generation. Ihr investiert in die Zukunft des Reiches Gottes. So, und im Grunde sind eure Kinder eure ersten Jünger, die ihr habt. Also nehmt diese Aufgabe für ernst und wichtig. Und spielt sie vielleicht nicht runter oder lasst euch auch nicht von anderen einreden, dass das gerade nicht relevant ist. Vielleicht arbeitest du momentan in einem Unternehmen, einer Bäckerei, irgendeinem Geschäft, Krankenhaus oder sonst was. Und ich glaube, dass ihr nicht umsonst da seid, nicht ohne Grund. Frag Gott, wie kann ich dort meine Berufung leben? Wie kann ich da Menschen von dir erzählen oder auch einfach ein Licht sein durch mein Verhalten? Gott hat nicht ohne Grund dich dahingestellt. Gib dein Bestes für Jesus. Dort an der Stelle, auch in deinem Beruf, wo du gerade bist. Das sehen wir auch in der Bibel, in Kolosser 3, 23. Worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern ihr dient dem Herrn. Da möchte ich ein kleines Zeugnis anschließen. Und zwar seit Ende letzten Jahres wusste ich, dass irgendwann dieses Jahr es bei mir sich entwickeln wird, dass ich meinen Job nicht mehr habe und dann halt eintreten werde in meine Vorbereitungszeit für meinen Vollzeitdienst. Und es war für mich manchmal echt ein Kampf zwischen, ich bin jetzt aber gerade noch in einem Unternehmen und in dieser Lebensphase, aber ich weiß, was als nächstes kommt und das eine nicht wichtiger zu achten als das andere und trotzdem ganz zu fokussiert zu sein auf dem Hier und Jetzt. Und ich habe in der Personalabteilung von einem Unternehmen gearbeitet und es ist halt auch so, ich habe alleine die Personalabteilung gemacht und deswegen war es umso wichtiger, dass mein Nachfolger, oder zumindest für mich war es wichtig, dass er ein gutes Herz hat und dass er, dass ihm die Menschen wirklich was bedeuten, die Mitarbeiter. Weil das hätte sonst das ganze Arbeitsklima im Unternehmen verändern können. Und ich habe Gott gesagt, okay, ich will mich darauf voll fokussieren. Und dann habe ich einen Nachfolger gefunden, der, glaube ich, auch wirklich ein Geschenk Gottes war, der ein gutes Herz hatte und denen es um die Menschen geht und nicht nur um Profit. Und habe ihn eingearbeitet, monatelang. Und wie gesagt, es war manchmal schwer, weil es hat viel Zeit und auch meine Energie beansprucht. Aber ich wusste, es ist jetzt gerade wichtig. Und in hier und jetzt zu sein, zu sehen, was ist jetzt gerade dran von Gott, das ist etwas, worin wir, glaube ich, alle wachsen dürfen. So, vielleicht lehnst du dich jetzt auch gerade zurück und denkst, tja, ich bin Rentner, also für mich trifft das jetzt alles gerade gar nicht zu, was sie da sagt. Und ich kann mich jetzt einfach zurücklegen, auf die faule Haut legen und entspannen. Dann muss ich dich leider enttäuschen, denn bei Gott gibt's keinen Ruhestand. Sorry, also Rente gibt's nicht bei Gott. Frag ihn mal, wie du dein Rentenalter einfach auch investieren kannst. Du hast jetzt... bist vielleicht viel flexibler als vorher, hast vielleicht mehr Zeit. Schau, ob du dich in deine, ob Gott für dich hat, dass du dich in deine Enkelkinder mehr investierst. Oder wie eine Maria Prehn, dass er dich doch noch nach Afrika ruft. Oder wer weiß wohin auf der Welt. Also sei einfach offen und halte ihm das hin, wo du gerade bist, deiner Lebensphase. Und er wird zu dir reden, wie er dich gebrauchen möchte. Also, Quintessenz von dem Ganzen. Ich weiß gar nicht, ob ich das... Egal, wo du dich gerade befindest, in jeder Lebensphase hat Gott Aufgaben für dich und halte ihm das hin. An dem Ort, wo du gerade bist, bist du nicht aus Zufall. Und ich möchte dich auch nochmal ermutigen, keine unserer Lebensphasen, keine Zeit kommt wieder. Wir haben das Jetzt nur jetzt und Gott möchte von dir, von mir, dass wir ganz im Hier und Jetzt sind und offen für den Heiligen Geist sind, dass er uns zu uns reden kann, wie er uns im Hier und Jetzt gebraucht. Das Jetzt ist nämlich morgen, das Jetzt ist das Gestern von morgen. Deswegen sei in deinem Jetzt ganz da und frag Gott, wie er dich gebrauchen möchte. Okay. Dann noch ein weiterer Punkt, den ich nämlich auch häufig höre über Berufung, wenn ich mit Leuten rede, ist, dass manchmal Berufung klein geredet werden. Dass manchmal heißt, hey, ich habe eigentlich jetzt gar nicht irgendwelche besonderen Gaben, ich kann nicht auf der Straße Leute ansprechen, ich bin nicht der Typ, der vorne predigt oder der irgendwann in die Mission geht. Ich bin ja irgendwie nur so der Beta-Typ. Oder ich diene nur einfach im Küchenteam von meiner Gemeinde. Und dann möchte ich euch sagen, dass das voll die Lügen vom Feind sind, weil jede Berufung ist wichtig. Und Gott hat uns als Leib bewusst unterschiedlich geschaffen, weil wir uns ergänzen sollen, weil wir in Einheit gemeinsam ein Ganzes ergeben. Und wären wir alle gleich, dann hätte der Leib Christi wirklich ein Problem. Und das sehen wir auch in Römer 12, 4 bis 6. So wie euer Körper viele Teile und jeder Körperteil seine besondere Funktion hat, so verhält es sich auch mit dem Leib von Christus. Wir sind alle Teile seines einen Leibes und jeder von uns hat eine andere Aufgabe zu erfüllen. Und da wir alle in Christus ein Leib sind, gehören wir zueinander und jeder Einzelne ist auf alle anderen angewiesen. Gott ist gnädig und hat uns unterschiedliche Gaben geschenkt. Und auch Epheser 4, Vers 16. Durch ihn wird der ganze Leib zu einer Einheit. Und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen bei, sodass der ganze Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt ist. Wir sind ein Leib. Und jeder Teil wird gebraucht. Es ist keiner wichtiger oder unwichtiger als der andere. Nur zusammen können wir das Reich Gottes bauen. Nur zusammen können wir wirklich auch den Auftrag letztendlich, den Gott der ganzen Gemeinde geschenkt hat, und zwar, dass wir Menschen erreichen sollen, dass sie gerettet werden, erfüllen. Und ich glaube auch, dass es ist so wichtig, dass jeder sein, man kann sich das vorstellen wie so eine Uhr und jeder ist ein unterschiedliches Rädchen. Fehlt irgendwo eine Schraube oder ein Rädchen, dann läuft die Uhr nicht ganz rund und genauso ist das auch bei uns. Deswegen ist es wichtig, dass du deine Berufung findest, dass du weißt, was deine Stärken und Gaben sind und sie für Gott einsetzt. Zum Beispiel auch bei mir ist es, dass ich immer mehr sehe, wie wichtig es auch in meinem Weg, in meine Berufung einzutreten ist, Leute an meiner Seite zu haben. Ich habe ein wundervolles Gebetsteam, die mich während meiner Einsätze und Reisen immer wieder unterstützen, wo ich manchmal meine Grenzen komme und vielleicht, weil ich so viel zu tun habe auf der Reise, bei mir Gebet zu kurz kommt oder ich in schwierige Situationen komme. Aber ich weiß immer, dass da Leute sind, die mich im Gebet durchtragen. Oder auch eine Christel und ein Ewald und Familie Werks, die meine Mentoren sind und mich mit vorbereiten. Oder Leute, die es auf dem Herzen haben, Finanzen mit reinzugeben. All sowas. Und man sieht, dass keine Berufung kann ohne die anderen funktionieren. Wir brauchen einander und jeder ist wichtig. Genau. Bis wie viel Uhr habe ich noch Zeit, Christel? Wie lange noch? Keine Ahnung, auch gut. Okay, ich erzähle einfach mal, wir gucken mal, wann wir aufhören. Okay, gut. Und zwar möchte ich nochmal zurückgehen zu der Bibelstelle, die ich anfangs genannt habe. Okay, dann mache ich schnell. Und zwar möchte ich jetzt einmal die Bibelstelle, die wir aus Esther am Anfang gelesen haben, einmal in den Kontext stellen, wo es passiert ist. Und zwar einige von euch kennen die Geschichte von Königin Esther, die letztendlich als Waise eigentlich in jungem Alter ihre Eltern verloren hat, dann bei ihrem Onkel Mordechai aufgewachsen ist. Sie sind Juden, sind aber haben in Babylon gelebt. Ihr Onkel war ein Mitarbeiter oder war angestellt am Königshof. Und durch verschiedene Umstände ist Esther Königin geworden. Und dann gab es einen zweitmächtigsten Mann nach dem König, der es irgendwie auf die Juden abgesehen hatte und sich dafür eingesetzt hat, dass ein Tag angesetzt wird, wo alle Juden umgebracht werden dürfen. Und Mordechai ist dann zu Esther gegangen oder hat jemanden zu ihr geschickt und ihr gesagt, dass sie doch bitte zum König gehen soll und versuchen soll, sich für ihr Volk einzusetzen, dass nicht alle von ihnen umgebracht werden. Und damals war es so, dass ohne die Aufforderung oder Einladung des Königs durfte niemand vor den König treten, nicht mal die Königin. Wenn das so war, dann musste man hoffen, dass der König im Grunde mit dem Zepter auf dich zeigt und dich dann zu dir kommen lässt. Hast du keine Gunst bei ihm und er macht es nicht, dann wirst du halt hingerichtet, weil du es gewagt hast, ohne Einladung vor den König zu treten. Und der König hatte schon, ich glaube, 30 Tage oder so Esther nicht mehr zu sich gebeten. Also war sie sich nicht sicher, wie er reagieren würde und hatte zuerst den Vorschlag oder die Einladung von Mordechai abgelehnt, dass sie sich für ihr Volk einsetzen soll. Und in diese Situation hinein sagt Mordechai dann zu ihr, nachdem er erfährt, dass Esther das nicht tun möchte. Als nun Esthers Worte dem Mordechai mitgeteilt wurden, da ließ Mordechai der Esther antworten: Denke nicht in deinem Herzen, dass du vor allen Juden entkommen würdest, weil du im Haus des Königs bist. Denn wenn du jetzt schweigst, wird von einer anderen Seite Befreiung und Rettung für die Juden kommen. Du aber und das Haus deines Vaters werden untergehen. Und wer weiß, ob du nicht gerade wegen einer Zeit wie dieser zum Königtum gekommen bist. Da ließ Esther mit dem Mordechai antworten: So geh hin, versammle alle Juden, die in Susan anwesend sind, und fastet für mich 3 Tage lang bei Tag und Nacht, esst nichts und trinkt nichts. Auch ich will mit meinen Mägden so fasten, und dann will ich zum König hineingehen, obgleich es nicht nach dem Gesetz ist. Komme ich um, so komme ich um. Ich finde es sehr spannend und kann Esther verstehen, dass sie Angst hat. Aber Mordechai hat recht. Gott hat wahrscheinlich Esther genau für diese Situation zur Königin gemacht. Trotzdem hat Esther die Wahl, was sie mit ihrer Berufung macht. Gott wird sie nicht zwingen. Sie darf entscheiden, geht sie das Risiko ein oder nicht. Aber Esther wusste, und das sieht man an ihrer Reaktion, dass erstens, ich denke, sie liebt Gott wirklich, sie kannte Gott und sie wollte ihm dienen. Und sie wusste aber in dieser Situation auch, dass sie auf ihn angewiesen ist. Sie wusste, dass sie vollkommen auf Gott geworfen ist. Deswegen bat sie die anderen darum, hey, betet und fastet mit mir. Weil sie wusste, wenn sie geht, sie hat das nicht in der Hand, was die Reaktion des Königs sein wird. Aber Gott hat es in der Hand. Gott war ihre Stärke. Und ich finde den letzten Satz sehr interessant. Weil selbst wenn, sie wusste, selbst wenn wir beten und selbst wenn wir fasten, heißt es nicht, dass diese Situation gut ausgehen wird. Und sie sagt, komme ich um, so komme ich um. Und das finde ich stark. Und ich glaube, dass vielleicht jeder von uns, egal wie unsere Berufung aussieht, wird es uns was kosten. Vielleicht wird es uns unseren Ruf vor anderen kosten, weil die denken, wie bescheuert ist diese Person, warum macht die das gerade? Vielleicht wird es uns Finanzen kosten, unsere Zeit, unsere Energie, verschiedenes anderes. Und ich muss sagen, die letzten Monate, wo für mich das immer realer wurde, dass ich meinen Job verloren habe, oder was heißt verloren, keinen Job mehr hatte, um mich dann vorzubereiten auf meinen Dienst, umso mehr ich gereist bin und einfach realer eingetreten bin, Schritt für Schritt in meine Berufung, habe ich auch immer mehr verstanden, was es mich kosten wird. Und Gott hat, oder ich habe mich selbst immer wieder gefragt, an verschiedenen Stellen, ist es mir das noch wert? Ist es mir das wert, meine Familie zu verlassen? Ist es mir wert, meine Freunde zu verlassen? Ist es mir wert, meine Gemeinde und Deutschland zu verlassen und woanders neu anzufangen mit Gott, weil er mich ruft? Und ich möchte euch da auch einmal von einem kleinen Zeugnis erzählen. Ich bin ein enormer Familienmensch und ich liebe meine Familie sehr, sehr, sehr. Sie sind wundervoll. Und umso realer jetzt auch immer mehr die Schritte werden, nach Zentralasien nächstes Jahr zu ziehen, hatte ich ein paar Wochen, wo es sehr schwer für mich fiel. Und da war ich im Gebet und habe sehr geweint und habe auch Gott gesagt, boah, wie weh das tut, zu wissen, dass ich meine Familie hinter mir lasse. Natürlich hat man weiter, kann man telefonieren und Videoanrufe. Ich bin dankbar, dass wir das heute haben. Und dennoch ist es was anderes, ob du persönlich bei deiner Familie bist. Es ist was anderes, wenn deine Nichte vielleicht zu dir kommt, weil sie weint, weil sie irgendwie was in der Schule ist passiert. Du kannst sie umarmen und sie trösten. Oder du kannst, wenn deine Eltern immer älter werden, da sein und die Art von Tochter sein, die du gerne für sie wärst. Und es wird schwierig, wenn ich in Zentralasien lebe. Und das hat sehr, war eine große Last in meinem Herzen. Und da habe ich mich immer wieder gefragt, bin ich bereit, diesen Preis aber zu zahlen? Und am einen Abend habe ich sehr darüber geweint und es tat sehr weh in meinem Herzen. Und habe eigentlich die ganze Zeit Gott gesagt, Jesus, es tut so weh. Es tut so weh. Und habe eigentlich nichts anderes gesagt. Und plötzlich hatte ich ein Bild, wie Jesus vor mir steht und sagt, Isabel, ich verstehe dich. Ich kenne diesen Schmerz. Ich habe meine Mutter auch hinter mir lassen müssen. Was war das letzte oder eines der letzten Dinge, als ich am Kreuz hing, da stand meine Mutter und Johannes vor mir. Was denkst du, was in mir, in dem Herzen, dem Sohn von Maria vor sich ging? Aber ich wusste, es war meine Berufung und ich wusste, ich werde das tun, weil es das Richtige ist. Und ja, es wird mich kosten, meine Mutter hinter mir zu lassen, aber so wie ich am Kreuz hing und dann zu ihnen gesagt habe, Maria, das ist jetzt dein Sohn und Johannes, das ist jetzt deine Mutter, kannst du darauf vertrauen, dass ich werde immer ein Johannes an deine Mutters oder Vaters oder Geschwisters oder Neffen und Nichten Seite stellen. Und er hat einfach nur gesagt, ich verstehe dich. Ich kenne genau diesen Schmerz. Und das ist auch etwas, was ich immer wieder erleben darf. Bei all den Prozessen, die ich auch durchlaufe, Jesus ist dabei. Und das möchte ich euch einfach auch mitgeben. Egal wie eure Berufung aussieht, egal wie die Schleifprozesse aussehen, wo ihr durchgeht, egal wie schmerzhaft es ist und egal was es euch kostet, Jesus ist da drin. Und Jesus wird auch alles heilen, wo ihr vielleicht dadurch auch manchmal kleine Dellen und Beulen abbekommt in eurer Seele. Er ist ein Gott der Heilung und ich möchte euch nochmal zusprechen. Und wer weiß, ob Gott dich nicht gerade wegen einer Zeit wie dieser genau dorthin gestellt hat, wo du bist. Amen.
Ja.